Guten Morgen miteinander. Genau, ich heiße Cameron. Cameron, zwei Silben, das ist immer schwierig. Wir haben diese schweigende E in der englischen Sprache. Meine zwei Töchter sind oben, sie heißen Zipporah und Shiloh. Die Amis, sie haben diese komischen Namen. Und meine Frau heißt Catherine. Wir sind seit 2018 am Bodenseehof. Ich bin zuständig für den Studenten, auch mit Steve Bolli. Wir sind zusammen Bibelschulleiter, also er ist Bibelschulleiter und ich bin sein rechten Hand. Genau, wie gesagt, wir sind sehr, sehr dankbar, als wir rückwärts schauen, dass wir, obwohl wir niemanden im Haus hatten dürfen, wir hatten trotzdem Studenten, wir haben trotzdem Bibelschule quasi online, quasi Präsenz gemacht. Und das war wirklich schön. Wir sind auch mutig, als wir vorwärts schauen, weil obwohl wir haben die erste paar Konfi-Freizeiten abgesagt, wir machen trotzdem Einsatz. Also wir gehen außen und wir machen Gottesdienste in diese lokalen Gemeinden. Und deshalb ist unser Team schon hier mit uns. Das ist die Hälfte von sie. Und die Killian macht das mit. Und auch Andy McDonald und andere von unserem Team. Also wir sind teilweise in Kurzarbeit und teilweise wir machen trotzdem so viele, dass wir können. Einsätze und so weiter. Das ist wirklich mir interessant, wie schnell die Zeit geht. Und es ist schon was 7, 8, 9 Monate, seit ich hier war. Und das fühlt sich schon länger. Das ist eigentlich nur 2 Wochen seit Ostern. Und die Zeit ging sehr, sehr schnell. Es fühlt wie Ewigkeit seit Ostern. Und manchmal, wir vergessen schon diese Ostern-Wahrheit. Und das ist, was ist mir beeindruckend, ist, dass schon vor fast 2000 Jahren die frühe Gemeinde haben gesagt, wir feiern Ostern länger als nur einen Tag, sondern wir feiern jeden Sonntag. Und das ist auch für uns sehr gut und sehr ermutigend, dass wir müssen jeden Sonntag die Auferstehung Jesu erkündigen. Und deshalb, ich predige auch, obwohl es nicht Ostern ist, ich predige ein Ostern-Predigt. Und das ist auch für eure Kinder wichtig. Entschuldigung, heißt die Barbara? Barbara. Ja, Barbara ist in der Ewigkeit und wir können an diese Wahrheit auferstanden jetzt festhalten. Ich lese, sorry, habe ich etwas falsch gemacht? Okay, gut. Ich lese von Lukas 7. Ich fange mit Vers 11 an und ich lese die ganze Geschichte durch. Das ist eine kleine Geschichte, das ist so einfach wie Ostern, durchzugehen so schnell und dann vergisst man, wie unglaublich wunderbar das ist. Und deshalb heute Morgen, ich lese das durch, ich lese das vor und dann wir machen eine Pause und wir überlegen ein bisschen tiefer, was drin ist. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Vers 13, als der Herr die Frau sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und berührte die Bahre. Die Träge bleiben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich eines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land, sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Bald darauf zog Jesus in die Stadt Nain weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Nain, ich vermute, ihr habt das schon gewusst, dass in 1. König 17, das ist auch in dieser Bereich, in dieser Gegend. Diese Geschichte mit Elia und den Auferstandenen von diesem Jünger. Jesus war gerade in Kapernaum und Kapernaum und Nain waren beide in Galiläa, aber 50 Kilometer entfernt. 50 Kilometer. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man eine Strecke von 50 Kilometern an einem Tag zurücklegt, besonders bei einer großen Gruppe. Und das bedeutet, dass Jesus und seine Jünger irgendwo übernachtet haben. Das war wahrscheinlich ein bisschen tricky, ein bisschen schwierig mit so einer großen Menschenmenge. Und diese Menschen folgten Jesus, wohin er auch ging. Das ist ziemlich lästig, ziemlich unpraktisch. Ich frage mich, ob ich das tun würde. Sicher, ich würde zu Jesus gehen, wenn er in meine Stadt käme. Aber würde ich für ihn so weit gehen? Ich würde mir natürlich seinen Podcast anhören oder seine YouTube-Videos anschauen. Aber 50 Kilometer zu Fuß? Vielleicht haben meine Bequemlichkeiten im Leben dazu geführt, dass meine Bereitschaft, Jesus in unbequemen Situationen zu folgen, nachgelassen hat. Aber diese Menschen hatten wenig Bequemlichkeiten. Diese Menschen lebten ein hartes Leben. Die Arbeit war hart, das Klima war hart, Rom hat sie unterdrückt. Die Steuern waren fast untragbar. Die politische Situation sah hoffnungslos aus. Wohin könnten sie sich wenden, um Orientierung im Leben zu finden? Vielleicht sie hatten schon alle guten Predigten und religiösen Sprüche gehört. Sie haben alle guten Bücher gelesen und nichts hat funktioniert. Nichts löste ihre tiefsten Probleme. Und dann kam Jesus. Die Not, die Unbequemlichkeit, die sie erlebt hatten, bereitete sie darauf vor, Jesus mutiger zu folgen. Viele Menschen verließen ihr Zuhause, ihre Familien und ihre Verpflichtungen und gingen tagelang nur um ein weiteres Wort von Jesus zu hören. Weil Jesus hatte etwas Sinnvolles zu sagen. Weil durch die Wunder, das er tat, zeigt Jesus, dass er von Gott kam. In dieser Zeit vielleicht mit Corona haben wir ein bisschen Unbequemlichkeit erlebt. Am Bodenseehof haben wir das sicherlich. Das war einfach, wenn die Studenten, wenn die Konfis, wenn die Gäste immer zu uns in unsere Stadt kämen. Aber jetzt müssen wir draußen gehen. Müssen wir 50 Kilometer, 100 Kilometer nicht zu Fuß, aber wir mussten manchmal weit weggehen, unsere Arbeit zu tun, Jesus zu predigen, Jesus zu verkündigen. Und das ist in dieser Zeit, wir erleben ein bisschen mehr Unbequemlichkeit, aber vielleicht das bereitete uns darauf vor, dass Jesus mutiger zu folgen. Und wir sehen in diesem Abschnitt, in dieser Geschichte, dass Jesus in der Tat die eine Antwort auf unser tiefstes Bedürfnis hat. Ich lese weiter in Vers 12. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter. Das größte Problem, dem die Menschheit gegenübersteht, ist der Tod. Der Tod ist der endgültige Feind, der nicht überwunden werden kann. Wie viele Milliarden Euro wurden ausgegeben, um Wege zu finden, unser Leben zu verlängern? Natürlich wissen wir, dass die mittelalterliche Suche nach einem Lebenselixier oder dem Stein der Weisen fruchtlos und lächerlich war. Das wissen wir schon. Aber heute sind wir auch auf einer Suche, die genauso fruchtlos und lächerlich ist. Die westliche Gesellschaft und der Kapitalismus sind mit dem Versuch beschäftigt, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie jung bleiben können. Kauf diese Jeans oder dieses Auto und du wirst jünger aussehen und dich jünger fühlen. Iss dieses Diät, nimm diese Drogen und du wirst Krankheit heilen. Aber manchmal, alles, was wir tun, um uns jung zu fühlen, macht uns nur alt. Ich weiß, dass ich jünger bin als viele von euch, aber ich fühle das schon manchmal. Im letzten Jahr sind meine beiden Großväter gestorben. Mein Vater ist bereits vor mehr als 10 Jahren gestorben, aber mit diesem Problem war ich schon damals zum ersten Mal konfrontiert, vor 10 Jahren. Aber nun, durch meine Großväter, nun stellt mir meine 3-jährige Tochter Fragen über den Tod. Was ist denn Tod? Was bedeutet er? Wo ist Pops? Wo ist Urgroßvater? Warum sterben Menschen? Und ich muss meine Antworten auf diese Fragen nochmal überdenken. Und ganz ehrlich, der Tod ist für mich immer noch unbegreiflich. Was soll ich sagen? Was kann ich sagen? Alle Zusicherungen der modernen westlichen Gesellschaft erscheinen im Angesicht des Todes lächerlich. Alle Annehmlichkeiten meines Reichtums sind leer im Angesicht des Todes. Das ist es, was diese Mutter in Lukas 7 erlebt hat. Der Ehemann tot, eine Witwe. Einziger Sohn tot. In dieser Kultur, das bedeutet, dass diese Frau war mittellos, hoffnungslos, zu alt, um sich zu prostituieren. Ihre beste Chance im Leben war es, eine Bettlerin zu sein und zu hoffen, dass vielleicht eine Familie oder ein Freund außerordentliches Mitleid mit ihr hatte. Wenn unser Glück und unsere Hoffnung von den irdischen Dingen kommt, sogar von guten irdischen Dingen, wie Ehe und Kindern, sowohl auch schlechte irdischen Dingen natürlich, Drogen und Alkohol und so weiter. wenn wir diese Dinge verlieren, und das werden wir, wenn wir nicht vorher sterben, wir werden diese Dinge verlieren. Verlieren wir die Hoffnung und das gute Leben. Das ist es, wo der Tod uns zurücklässt, hoffnungslos. Unser Feind. Alle Menschen, die auf irdische Dinge hoffen, befinden sich in einem Trauerzug. Und es ist leider eine große Menschenmenge in diesem Trauerzug. Meine Familienmitglieder und Freunde, deine Familienmitglieder und Freunde, unsere Mitarbeiter, unsere Mitbürger und so weiter. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Als Jesus sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Jesus ist nicht in diesem Trauerzug. Jesus mangelt es nicht an der Herrlichkeit Gottes. Jesus ist der perfekte Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Jesus, seine Jünger und die Menge bewegen sich in die entgegengesetzte Richtung des Todes. Jeder, der Jesus nachfolgt, bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung des Todes. Freunde, das ist das Evangelium. Das ist die Wahrheit von Ostern. Wenn wir von der Sünde umkehren, macht Jesus den Tod für uns umkehrbar. Ich habe probiert, ein Wortspiel zu machen. Das ist immer gefährlich als Fremdsprache. Aber das heißt, durch Jesus ist der Tod nicht länger eine Einbahnstraße. Durch Jesus bleiben diejenigen, die sterben, nicht für immer tot. Wir fahren nicht nur vom Leben zum Tod, wir fahren dürfen vom Tod zum Leben. Das ist gute Nachricht. Wie schafft Jesus das? Wir sehen eine Parallele zu Gottes Beziehung mit uns und der Wahrheit von Ostern, der Wahrheit von jedem Sonntag in dieser kleinen Geschichte aus Lukas 7. Ich habe 4 Punkte dazu und lasst uns in Vers 13 weiterlesen. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Erster Punkt. Jesus sieht uns. Jesus hatte wahre Leidenschaft und Mitleid mit dieser Frau. Wie kann Gott, der allmächtige Gott, so weit über uns sehen und verstehen? Er war aller verachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Aufgrund dessen, was Jesus in seinem Leben und am Kreuz erlebt hat, kann er mit uns mitfühlen. Ein tiefes Mitgefühl ergriff ihn. Jesus kümmert sich um den Schmerz, den du durchmachst. Freunde, die tiefste Frage in der modernen Welt, ich bin überzeugt in Deutschland, in den USA, ist nicht, gibt es einen Gott? Das ist akademisch. Das ist theoretisch. Es ist eine Frage, es ist keine Frage, die sich viele Menschen auf der Welt wirklich stellen. Die meisten wissen, dass irgendein Gott oder Macht existiert. Gibt es einen Gott? Das ist eine Frage, über die man in Büchern liest, aber nicht so oft auf der Straße erlebt. Zumindest das habe ich erlebt in meinen Gesprächen mit anderen. Aber die wirkliche Frage, die die Menschen stellen, ist: Gibt es einen Gott, der sich darum kümmert, was ich durchmache? Gibt es einen Gott mit Mitgefühl? Bei Jesus, dem leidenden Knecht, lautet die Antwort ja. Der Gott der Bibel, Jesus ist der Gott, der sich um das kümmert, was du gerade durchmachst. Jesus, weil er Mensch und Gott ist, ist der einzige Gott mit Mitgefühl mit den Menschen. Und er hört nicht mit bloßem Mitgefühl auf. Zweiter Punkt. Jesus tröstet uns mit seinem Wort. Vers 13. Weine nicht, sagte er zu ihr. Ich bin kein professioneller Berater. Trotzdem mache ich eine Menge Beratung in meiner Rolle als Studentenbetreuer am Bodenseehof. Und glaub mir, weine nicht ist eine schreckliche Sache zu sagen. Furchtbar. Wenn jemand trauert, sagt man so etwas nicht. Jesus hier ist offensichtlich kein besonderes cleverer Tipp, kein guter Berater. Warum sollte Jesus so etwas Dummes sagen? Das ist wirklich eine schreckliche Sache zu sagen. Wenn jemand stirbt, es ist eine schlechte Sache, wenn Jesus das sagt. Es sei denn, Jesus ist der, der er zu sein sagt. Wenn Jesus ist, wer er sagt, dass er ist, wenn Jesus die Auferstehung und das Leben ist, das ist anders. Alles ist anders. Alles wird anders sein. Wenn Jesus die Auferstehung und das Leben ist, ist Weine nicht keine böse Nachricht. Es ist die beste Nachricht der Welt. Die Worte Weine nicht bekommen eine ganz neue Bedeutung. Es bedeutet, Gott ist dabei, etwas Wundervolles zu tun. Er macht was. Das bedeutet anschnallen. Dein Glück wird sich bald ändern. Dein Leben ist im Begriff, sich zu verändern. Deine Tränen sind dabei zu trocknen. Es bedeutet, fürchte dich nicht. Der Tod ist nicht das letzte Wort. Mein Wort ist das letzte Wort, sagt Jesus. Meine Verheißungen sind das letzte Wort. Und darauf kannst du dich verlassen. Die Worte und das Wort Gottes sind ein Trost für uns. Denn durch die Auferstehung Jesus sehen wir, Jesus ist er, von dem er gesagt hat, dass er ist. Dritter Punkt. Jesus nähert sich uns. Vers 14. Er trat näher und berührte die Bahre. Das Wort Bahre auf Griechisch kann auch Sarg heißen. Weißt du, als Rabbi und heiliger Mann hätte Jesus diesen Sarg nicht berühren dürfen. Er sollte weder einen toten Körper anfassen, noch irgendetwas damit zu tun haben. Dies war für seine Kultur unpassend. Der Gedanke war, dass wenn etwas Unheiliges etwas berührt, dass etwas verunreinigt wird. Aber Jesus, er interessiert sich nicht für diese Regeln. Denn Jesus kennt die Wahrheit. Seine Gegenwart reinigt alles Unreine. Durch sein Sündopfer werden wir heilig und rein gemacht. Aufgrund der Gegenwart Jesu sind wir fit für die Gegenwart Gottes. Das ist die Bedeutung von Immanuel. Gott bei uns. Gott ist in unsere Nachbarschaft hinabgestiegen. Er hat uns rein und sauber gewaschen, obwohl wir wie der Tod aussahen und rochen. Für den Christen hört es damit nicht auf. Der Heilige Geist bedeutet, dass wir die Gegenwart von Jesus immer bei uns haben. Wir sind frei und bevollmächtigt, andere mit der Gegenwart Christi anzusprechen. Wenn wir in Christus sind, kann uns nichts unrein machen. Wir können in die Welt hinausgehen, ohne Angst vor Unreinheit. Wir können die Welt berühren und sie heilig machen. Freunde, ich bin in einer Kirchenkultur aufgewachsen, die so viel Angst vor der Welt hatte. Meine Familie und Freunde wollten nichts mit der Welt zu tun haben. Und so schrien wir gegen sie, Musik und Filme und alles, und liefen vor ihr weg. Aber das ist nicht die christliche Berufung. Die christliche Berufung ist es, in der Welt zu leben und als die Gegenwart Jesu für die Welt zu existieren. Das ist unbequem. Das bedeutet manchmal, Dinge zu tun, von denen die Religiösen sagen würden, dass sie falsch sind. Mit den Armen, den Prostituierten, den Ausgegrenzten und den Sündern zu verkehren und ihnen zu helfen. Lasst uns wie Jesus sein und auf die toten Dinge der Welt näher zu treten und sie wieder lebendig zu machen. Letzter Punkt, vierter Punkt. Jesus befiehlt uns, aufzustehen oder aufzuerstehen. Vers 14. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten: Junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Dies ist der Wendepunkt für diese Geschichte. Und diese Geschichte ist eine Vorahnung des Wendepunktes der ganzen menschlichen Geschichte, beziehungsweise der Auferstehung Jesu. Für Jesus ist der Tod wie Schlaf. Er sagt dem Jungen, er soll aufstehen. So wie ich meiner Tochter sage, sie soll aufwachen. Es ist kein Bitten oder Beten. Jesus befiehlt dem Jungen, aufzustehen. Das ist das Befehl von Jesus an Ostern, an jeden Tag für die Welt. Steh auf. Steh auf von den Toten. Das ist ein Befehl, dem ich folgen will. Das ist das Gebot, dem wir folgen können, aufgrund dessen, was Jesus am Karfreitag und an Ostern getan hat. Freunde, wenn ihr dieses Gebot Jesu noch nie befolgt habt, ich bitte euch dringend, tut Buße und folgt Jesus nach. Steht auf von den Toten. Es gibt kein Nein. Es gibt nichts Besseres im Leben. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen, und Jesus gab ihm seine Mutter zurück. Das ist unglaublich. Das ist das Werk das nur Jesus tun kann. Welchen Sorgen oder Schwierigkeiten du auch immer gegenüberstehst, Jesus ist die Antwort. Nur er kann dir geben, was du brauchst. Die Geschichte schließt mit diesen Versen 16 und 17. Alle waren voller Ehrfurcht, sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich im ganzen jüdischen Land, sogar in allen umliegenden Gebieten sprach man von Jesus. Diese kleine Geschichte in Lukas 7, man kann in 20 Sekunden durchlesen. Aber das ist unglaublich, diese Wahrheit, wenn wir das persönlich machen. Und Lukas 7 ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf die größere Auferstehung, die wir in Christus erleben werden. Und doch überzeugte diese Geschichte die Menschen, dass Gott sich seines Volkes angenommen. Die Nachricht davon verbreitete sich in ganz Judäa und in allen umliegenden Gebieten. Freunde, Gott hat sich uns angenommen. Gott hat sich dir angenommen. Gott hat dich angenommen. Gott nimmt uns an. Gott nimmt sich unsere an durch Jesu Tod und Auferstehung. Das ist unsere Aufgabe, die Nachricht zu verbreiten im Überlingen, in umliegenden Gebieten, Bodenseekreis, Baden-Württemberg, Deutschland. Das ist unsere Aufgabe, dass Gott die Nachricht zu verbreiten, dass Gott sich um die Welt angenommen hat. Dass Gott sieht uns. Dass Gott tröstet uns mit seinem Wort. Dass Gott nähert sich uns. Dass Gott befiehlt Auferstehungsleben. Ich bete mit euch. Ja, Vater, wir danken dir für diese Nachricht, wir danken dir für diese kleine Geschichte, das so einfach, so simpel ist und trotzdem so tiefgründig ist. Wir danken dir für diese Hoffnung, dass es nicht wie die Welt funktioniert. Die Welt geht vom Leben nach Tod, aber durch Jesus, durch Jesu Auferstehung dürfen wir vom Tod nach Leben fahren. Und das ist die gute Nachricht. Und wir bitten dich, hilf uns diese Nachricht an unsere Freunde, Familienmitglieder, Mitarbeiter, Mitbürger zu verbreiten. Und wir danken dir, dass du bist bei uns, dass wir haben deine Gegenwart, wir haben deinen Geist und wir sind nicht allein. Wir danken dir, dass wir hier sammeln dürfen, dass wir jeden Sonntag dürfen einander zu erinnern, die Wahrheit von Jesus. Amen. Erster Korinther, Kapitel 15, ist für mich immer eine Ermutigung, besonders wenn ich mich in einem Trauerzug befinde. Dies soll unser Segen. Wenn aber dieses vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt. Während das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Amen.